Ich lese aus Gottes Wort für die heutige Predigt aus 5. Mose 10, Verse 12 bis 22 nach der Übersetzung Gute Nachricht. Und nun höre, Volk Israel, der Herr, euer Gott, verlangt von euch nur das eine, dass ihr ihn ernst nehmt, seinen Weisungen folgt und ihn mit ganzem Herzen und mit allen Kräften liebt und ehrt. Lebt nach seinen Geboten und Anordnungen, die ich euch heute verkünde. Wenn ihr das tut, wird es euch gut gehen. Haltet euch vor Augen, dem Herrn, eurem Gott, gehören der Himmel und alle Himmelswelten und die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Euren Vorfahren aber wandte der Herr seine besondere Liebe zu und erwählte euch, ihre Nachkommen aus allen Völkern aus und machte euch zu seinem Volk, wie ihr das heute seid. Darum seid endlich nicht mehr widerspenstig. Am Körper seid ihr beschnitten, aber ihr müsst auch euer Herz beschneiden. Denn der Herr, euer Gott, ist Herr über alle Götter und Gewalten. Er ist groß und mächtig und verbreitet Furcht und Schrecken um sich. Er ist nicht parteiisch und lässt sich nicht bestechen. Er verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Er liebt auch die Fremden, die bei euch leben, und versorgt sie mit Nahrung und Kleidung. Darum sollt auch ihr die Fremden lieben. Ihr habt ja selbst in Ägypten als Fremde gelebt. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst. Ehrt und liebt ihn. Schwört nur bei seinem Namen. Ihr habt Grund, den Herrn, euren Gott, zu rühmen und zu preisen, denn ihr habt mit eigenen Augen gesehen, was für große und schreckenerregende Taten er für euch getan hat. Als eure Vorfahren nach Ägypten zogen, waren sie nur 70 Leute. Und jetzt hat der Herr euch zu einem Volk gemacht, das so zahlreich ist wie die Sterne am Himmel.
Ich habe euch heute einen Predigttext mitgebracht, in dem es um das Thema Veränderung so ganz grob gesprochen geht. Veränderung für das Volk Israel. Unser Leben ist ja insgesamt voller Veränderung, ob uns das jetzt nun gefällt oder nicht, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wenn wir uns dieses Jahr anschauen, was die Medien so alles berichten, dann fällt zum einen auf, dass wir ganz viele politische Herausforderungen haben und die Leute wissen immer noch gar nicht, auch die Journalisten, wie sie das zu greifen haben. Da sind zum einen politische Herausforderungen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen und die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Oder die Frage, wie verändert sich Europa? Und egal, wie man zu den Themen jetzt steht, ob man da eine eindeutige Meinung hat, sich positioniert oder nicht, es ist klar, diese Themen werden Veränderungen bringen in unser Land und auch für andere Länder. Es gibt außerdem Veränderungen, die mit Technologien zu tun haben. Das ganze Thema künstliche Intelligenz, ich habe neulich davon gelesen, nochmal ziemlich ausführlich, was so die Algorithmen alles mit uns machen. Ne? Die Algorithmen in unserem Smartphone, die Algorithmen, die so große Konzerne steuern, damit sie genau wissen, was wir brauchen, bevor wir das selber überhaupt wissen. Und auch das verändert unser Leben so ganz, ganz stark. Und auf der anderen Seite ist es so, dass auch die ganzen Fragen nach Biotechnologie, nach Medizin, Gesundheit, das wird unser Leben dramatisch verändern. Und darüber hinaus hat jeder ja so auch seine eigenen Veränderungsthemen im Leben, immer wieder. Ich habe jetzt so festgestellt, als ich heute zu euch gekommen bin, dass so ganz natürlich einige von euch angefangen haben, mich zu siezen. Das ist mir früher nicht immer so passiert, ob ihr es glaubt oder nicht. Ne? Daran merkt man, Mensch, okay, ihr könntet so einige von euch zur Generation meiner Kinder gehören. Die sind so von 14 bis 24, der Älteste hatte gestern Geburtstag. Und früher war das so, wenn der Geburtstag hatte, dann musste man viel vorbereiten und sich überlegen, was man macht. Heute ist es wichtig, wenn er Geburtstag feiert, dass das Wohnzimmer frei ist und wir um 8 Uhr eine andere Beschäftigung haben. So verändert sich das Leben und jeder von euch kennt das. Und die Frage ist immer wieder, wie stellen wir uns darauf ein? dass das Leben solche Veränderungen bringt. Der Text, den ich mitgebracht habe, ist 3000 Jahre alt. Und das finde ich erstmal faszinierend, dass so ein 3000 Jahre alter biblischer Text uns da vielleicht auch etwas zu sagen kann. Und um zu verstehen, was er uns sagen kann, muss ich ein bisschen was zur Situation sagen, damit deutlich wird, dass es Veränderungen zu allen Zeiten gegeben hat. Manchmal haben wir den Eindruck, auch ich, also ich erlebe besonders viele Veränderungen. Bei mir ist es besonders tough. Aber genau genommen, zu allen Zeiten hat es gravierende Veränderungen gegeben. Beim Volk Israel war es damals so, dass Mose nach 40 Jahren an der Spitze des Volkes nun so seinen Rückzug ankündigte. Und all die Reden im fünften Buch Mose sind so Abschiedsreden eines alten Mannes. Und Mose, den mag ich je länger, desto lieber. Auch deshalb, weil der so mit 80 Jahren erst seine eigentliche Lebensperspektive bekommen hat. Das ist echt Hoffnung, Evangelium für Menschen in meinem Alter. So, ne? 55, dass man immer so denkt, ey, kann noch richtig was Gutes kommen im Leben. Ist noch gar nicht zu Ende, wenn du 40 bist. Sondern es geht noch richtig was. So, und Mose war jetzt lange mit dem Volk unterwegs und jetzt war aber klar, er würde diese Aufgabe abgeben, Gott würde ihn zu sich holen und das Volk würde außerdem das verheißene Land Kanaan, würden sie nun endlich bekommen. Die waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs, um endlich in das verheißene Land zu kommen und das war, zum Teil war das so Aufregung und pure Freude und zum anderen auch Angst, wie wird das werden? Das war also ein bisschen länger als die meisten Studiengänge, die ihr habt. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr so unterwegs seid und denkt irgendwann, oh, hoffentlich ist das Studium bald zu Ende. Und wenn es dann bald zum Ende kommt, dann denkt man, oh Mann, was kommt jetzt? Wie wird das wohl alles werden? Und ganz viele Dinge würden sich nun für das Volk Israel ändern. Sie würden eine andere Leitung bekommen. Sie würden nicht mehr so als ein Haufen in der Wüste zusammenleben, ganz eng beieinander, sondern sich über ein großes Land verteilen. Sie würden außerdem nicht mehr in Zelten wohnen, so sehr alternativ sozusagen, sondern sie würden Städte bebauen, sie würden Äcker anlegen, sie würden richtig sesshaft werden. Eine ganz neue Lebensphase und dieses verheißene Land, das würde nicht nur bedeuten, dass sie eine neue Adresse bekommen, sondern in diesem verheißenen Land sollte auch der Glaube und der Bund, den sie geschlossen hatten mit ihrem Gott am Sinai, der sollte da Realität werden. Es sollte sich ein ganz neues Leben entfalten. Eine wahnsinnig schöne Zukunft, aber auch eine Zukunft mit manchen Gefahren, mit manchen Herausforderungen. Wie soll das alles wohl werden? Wenn du daran denkst, dass du vielleicht viele Veränderungen vor dir hast, dann möchte ich dir das einfach sagen. Das Leben wird immer ganz viele Veränderungen mit sich bringen. Und auch damals schon bei diesen alten Geschichten aus der Bibel, war es so, dass das Volk Gottes vor ganz großen Veränderungen gestanden hat. Und Mose sagt dem Volk nun, worauf es ankommt, wenn er nicht mehr da ist, wenn sie das verheißene Land einnehmen sollen und wenn sie ihren Glauben an einem neuen Ort unter veränderten Umständen leben sollten. Worauf kommt es an? Worauf kommt es an? Für Mose kommt es darauf an, nicht die Umstände an sich verändern zu wollen, sondern immer wieder das eigene Herz verändern zu wollen. Das fünfte Buch Mose, wenn man das mal so liest, ist kein ganz einfaches Buch. Da stehen manche Geschichten, die sind ein bisschen schwer verständlich. Manche Geschichten, die findet man auch nicht so schön. Da findet man viele Einzelgebote, was das Volk alles tun soll. Bei manchen Dingen, das kann man sofort einsehen. Bei anderen ist es so, da denkt man, was soll das denn jetzt bitte? Aber das war hineingesprochen als Wort Gottes und als Teil eines Bundes, in eine Situation vor 3000 Jahren. Aber trotz dieser vielen Einzelbestimmungen gab es auch so etwas wie einen roten Faden. Etwas, was immer wieder vorkam. Und das hat tatsächlich mit dem Begriff Herzen zu tun. In diesem Buch kommt dieser Begriff des Herzens 50 Mal ungefähr vor. Mehr als einmal pro Kapitel. Das ist ein zentraler Begriff. Obwohl viele einzelne Dinge geregelt werden müssen, spricht Mose als der Leiter des Volkes immer wieder das Herz der einzelnen Leute und das Herz des Volkes Israel an. Warum macht er das? Ich habe zum Thema Herzen ein schönes Zitat gefunden von Dallas Willard, das ihr auch in eurem Heft findet. Dallas Willard war ein amerikanischer Theologe und auch Philosoph, der sich viel mit der Frage des geistlichen Wachstums beschäftigt hat. Und er hat gesagt, die Art und Weise, wie wir gegenwärtig und in Zukunft unser Leben führen, hängt nahezu ausschließlich davon ab, was wir in der Tiefe unseres Wesens geworden sind, in unserem Herzen. Das ist der Ort, wo wir unsere Welt verstehen und die Wirklichkeit interpretieren. Von dort aus treffen wir unsere Entscheidungen, agieren und reagieren. Wir versuchen, die Welt zu verändern. Wir leben aus unserer Tiefe und verstehen meist nur wenig von dem, was sich dort verbirgt. Und in dem Abschnitt, den wir gelesen haben aus Gottes Wort, da sagt Mose das ja auch zu seinem Volk, dass sie in ihrem Herzen beschneiden sich lassen sollen. In Vers 16 wird das ausgedrückt. Das Herz, was ist das? Das ist also nicht nur im Alten Testament so der Sitz der Gefühle, sondern das ist so etwas wie die Personenmitte, wie die Mitte der Persönlichkeit. Was du in deinem Herzen bist, das sagt Dallas Willard hier, das wird maßgeblich darüber entscheiden, wie sich dein Leben entwickelt. Im Herzen treffen wir unsere Entscheidung. Deshalb haben wir ja auch so dieses Sprichwort, erfasste sich ein Herz. Das sagt man manchmal beim Fußball, aber das gilt auch, sage ich jetzt mal, für andere Lebenssituationen, dass man im Herzen zu einer Entscheidung kommt. Und bei all den Veränderungen, die auch auf dein Leben zukommen werden in den nächsten 30 Jahren, die entscheidende Frage wird immer wieder sein, was ist dir in deinem Herzen wichtig? Wer bist du in deinem Herzen? Wer trifft dort die Entscheidung? Welche Werte, welche Dinge? Und Mose fordert das Volk auf, beschneidet euer Herz. Es gibt viele Menschen, die Veränderungen danach vor allem betrachten oder die Veränderung ihres Lebens vor allem an äußeren Dingen festmachen. Was sich in ihrem Beruf verändert, was sich verändert an Technologien. Aber die entscheidenden Veränderungen finden tatsächlich in unserem Herzen ab. Ich habe mich ein bisschen ausführlicher mal beschäftigt mit dem amerikanischen Autor, mit dem Stephen Covey, der hier so diesen Samuel Johnson auch zitiert hat. Steve Covey, der war Mormone und hat so einen ganz großen Bestseller geschrieben, die 7 Wege zur Effektivität, so ein Management-Lehrbuch, was so viele Grundlagen für viele Leute gelegt hat, was Entscheidungen und was die eigene Lebensführung angeht. Und der Stephen Covey hat gesagt, dass es in unserem Leben eigentlich 3 Einflussbereiche gibt, die jeder in seinem Leben hat. Es gibt Einflussbereiche im Leben, die man direkt beeinflussen kann. Es gibt Einflussbereiche, wo man einen indirekten Einfluss hat und Einflussbereiche, wo man im Grunde gar keinen Einfluss hat. Ich will das mal deutlich machen. Einflussbereiche des Lebens, wo du gar nichts beeinflussen kannst, sind ganz oft die ganz großen Themen. Zum Beispiel in der Politik oder ob Hertha BSC Deutscher Meister wird oder nicht, oder Turbine Potsdam bei den Frauen. Ich vermute mal, die meisten von euch haben darauf keinen echten Einfluss. Und trotzdem ist es so, dass manchmal viele Menschen in die großen politischen Themen ihre Energie, in ihre Emotionen reingeben, ohne sich auch nur ein bisschen dabei zu engagieren. Ich kenne das auch von meinem Vater, und der sich mit einem meiner Onkels immer in jedem Urlaub trefflich über Politik gestritten hat. Und der eine war rot, der andere war schwarz. Und keiner hat sich eigentlich politisch besonders aktiviert, irgendwie so tatsächlich konkret was gemacht. Aber die haben sich die Köpfe heiß geredet. Ja? Und so gibt es Menschen, die wissen zu allem und jedem, was sie nicht direkt betrifft, haben die eine Meinung und wissen, wie man es machen sollte. Aber es kommt am Ende nicht wirklich viel bei rum. Und die ganze schöne Energie des Lebens fließt in etwas, was nie Realität wird, was nie umgesetzt wird. Und Stephen Covey sagt, das ist im Grunde Quatsch. Reg dich über die Dinge vor allem auf. Steck da deine Emotionen hin, deine Energie, wo du etwas wirklich beeinflussen kannst. Und wenn dir es wichtig ist, dann gib da an der Stelle Gas. Es gibt aber viele Dinge im Leben, die wir nicht beeinflussen können, die wir einfach nur hinnehmen müssen und wo wir uns lernen müssen, damit umzugehen und es zu akzeptieren. Der zweite Bereich, wo wir Einfluss haben, ist so der Bereich zum Beispiel von Menschen, die uns umgeben, Menschen, die uns nahestehen. Und bei denen können wir einen indirekten Einfluss üben. Da komme ich nochmal auf meine Kinder zurück. Das ist irgendwie ein bisschen ungerecht, finde ich, wenn man als Eltern viel investiert hat in Kinder. Aber je älter die werden, desto weniger hast du als Eltern zu sagen. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut, irgendwie nicht fair. Ich finde es auch blöd, ich finde das viel besser. Meine Kinder würden ihr Leben lang auf mich hören. Wäre bestimmt das Beste für die. Nur, die machen das einfach nicht. Und da kann ich jetzt machen, was ich will. Die machen das einfach nicht. Da kann ich mir den Mund fusselig reden. Und was muss ich lernen? Ich muss lernen, meinen begrenzten und begrenzter werdenden Einfluss möglichst intelligent, möglichst freundlich und möglichst an den richtigen Punkten einzusetzen. Reduzierter Einfluss. Beten kann man immer, ja, und zu jeder Zeit. Aber je älter die Kinder werden, desto besser finden die das öfter, wenn man als Eltern die Klappe hält. Geht das euch auch so eigentlich? Nö, ne? Naja, egal. Also ihr wisst vielleicht, was ich meine. So, da hat man so diese Situation, wo man sich zurücknehmen muss. Aber es gibt einen Bereich im Leben, wo man hoffentlich sein Leben lang einen großen Einflussbereich hat. Und wer oder was ist das? Das bist du selbst. Den größten Einflussbereich über dein Leben solltest du immer haben. Über dein Herz, über das, was du denkst, über die Art und Weise, wie du dich veränderst. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass manche Menschen über alles reden wollen, aber niemals über sich selbst. Über ihre Gefühle, über ihre Probleme und über das, was sie angeht. Und unser Textabschnitt hier sagt dem Volk Israel und sagt auch uns, die wichtigste Veränderung wird nicht in deinem Leben, wird nicht im Bereich der Politik passieren, nicht im Bereich der Technologien, sondern wie du dein Leben führst, wie du dein Herz, welchen Einflüssen du es aussetzt und wie du es selbst gestalten wirst. Und bei all dem, was wir über die Zukunft denken, ist das meine große Bitte auch an euch heute Morgen, überlegt gut, wie und wovon ihr euer Herz beeinflussen lassen wollt. Es wird wahnsinnige Veränderungen geben. Alleine nur die Veränderung vom Studium zum Beruf, vom Single-Leben zur Familie und viele andere Dinge, Wohnortwerte, das sind echte Herausforderungen. Aber das Entscheidende ist trotzdem, wer bist du in deinem Herzen? Was ist dir wichtig? Was ist der Plan für dein Leben? Wen lässt du da hineinreden? Die Quelle der Zufriedenheit muss dem eigenen Geist entspringen, schreibt der Johnson. Und wer so wenig über die Natur des Menschen weiß, dass er Glück durch Veränderung von irgendetwas anderem als seinem eigenen Charakter sucht, der wird das Leben mit fruchtlosen Bemühungen verschwenden und dem Kummer, den er zu entfernen trachtet, vervielfältigen. Das Glück deines Lebens wird sich nicht einstellen, dadurch, dass du irgendwann dein Examen machst oder den perfekten Partner findest, den es nicht gibt, sondern dadurch, dass du mit deinem eigenen Herzen zu der Persönlichkeit wirst, die Gott sich gedacht hat. Und er ist derjenige, der dem Volk Israel nicht nur gesagt hat, beschneidet euch in eurem Herzen, sondern der ihnen auch gesagt hat, wie sie ihr Herz festigen sollten, was sie tun sollten. Wenn man dieses fünfte Buch Mose liest, dann kann man feststellen, was das Volk alles tun sollte, welche Dinge sie machen sollten, damit ihr Herz die richtige Ausrichtung bekam. Sie sollten Gott ernst nehmen. Sie sollten ihn nicht nur als Erfüllungsgehilfen betrachten, damit sie ein schönes Leben in Kanaan haben, sondern als demjenigen, der einen Bund mit ihnen geschlossen hat, der immer mit ihnen gehen würde. als ein echtes Gegenüber. Sie sollten seine Gebote sich anschauen und danach richten. Warum? Weil diese Gebote gut sind für ihr Leben, aber weil diese Gebote auch ihr Herz, ihr Denken, ihre Entscheidung prägen sollten. Das sind vielleicht Dinge, die man noch erwartet, aber wenn man noch weiter schaut in diesem Buch, wenn man sich das Ganze anschaut, dann sind mir zwei Dinge nochmal aufgefallen, die auch immer wieder vorkommen und die wir so oft, also ich so oft nicht im Blick hatte. Sie sollten auch regelmäßig feiern. Also wer dieses Buch liest, 5. Buch Mose, der stellt fest, dass da regelmäßig von richtig großen Feten berichtet wird. Mindestens dreimal im Jahr sollte das ganze Volk nach Jerusalem gehen und dort ein riesiges Fest machen. Also 5. Mose 14, wer das mal ein bisschen ausführlicher lesen will, ist da mein Lieblingskapitel. Da wird so beschrieben, wie die das ausführlich vorbereiten sollten und wie die es richtig krachen lassen sollten. Und da muss ich sagen, da habe ich den Eindruck immer, also mit den Geboten und mit Gott ernst nehmen, da sind wir gar nicht so schlecht vielleicht als freie evangelische Gemeinden, aber wenn es um das Feiern geht, dann denkt man, dann gehst du lieber zum HSV oder auf irgendeine Party, als vielleicht in die eine oder andere Gemeinde, weil das können die irgendwie nicht so gut. Aber das Feiern Gottes war unheimlich wichtig. Deshalb sind Gottesdienste, deshalb ist Musik, aber auch so Feiern wirklich wichtig. Warum? Weil an dem, was wir feiern, sollte sichtbar werden, was uns wirklich wichtig ist. Was du in deinem Leben wirklich feierst, ist doch das, was wirklich wichtig ist. Und das Volk sollte regelmäßig Gott feiern und da sollten die sich richtig Gedanken machen und es richtig krachen lassen. Und außerdem sollten sie das, was wichtig war, immer auch weitersagen. Also ihr kennt das, eigentlich alle Dinge im Leben, die einem wichtig sind, die einem wirklich wichtig sind, die muss man eigentlich weitersagen. Die muss man jemandem weitererzählen können. Gibt ja so diesen Witz von diesem jüdischen Rabbi, der am Schabbat Golf spielen geht, weil so herrliches Wetter ist und im Himmel ist ein bisschen Alarm, dass der Rabbi jetzt gerade am Schabbat Golf spielen geht. Und dann sagen die Engel zu Gott, also Gott, da musst du irgendwie eingreifen, das kann nicht sein, das darf der nicht machen. Und was passiert? Gott lässt den Rabbi mit einem Schlag, also so ein One, wie nennt man das, mit einem Schlag direkt ins Loch, so beim Golf, und die Engel sind alle aufgeregt und sagen, Gott, kannst du doch nicht machen, kannst du doch nicht belohnen dafür, dass er jetzt am Sabbat da Golf spielen geht und jetzt macht er den besten Schlag seines Lebens. Gott, das ist eine absolute Sauerei, was soll denn das? Und sagt Gott ganz trocken, ja, okay, Freunde, alles gut, aber wem soll das erzählen? Ja? Der hat den besten Schlag seines Lebens gemacht und kann das nicht erzählen, weil er es am Sabbat gemacht hat, der Dusse, ja? Und Gott da austricksen wollte. Und die besten und wichtigsten Dinge wollen wir weiter erzählen. Die wollen wir nicht für uns behalten. Und dazu gehörte auch eben all das, was das Volk mit Gott erlebt hat. Darum ist das meine Bitte an euch, dass ihr immer wieder darauf achtet, und meine Bitte an mich selber, dass wir Gott ernst nehmen, dass wir es mit einer Person zu tun haben, mit einem Gegenüber, dass wir deshalb seine Gebote beachten, aber auch, dass wir ihn richtig feiern und gerne von ihm weitersagen. Das alles soll unser Herz prägen. Und das Wichtige und Gute für das Volk Israel war aber, dass bei all den Veränderungen, die auf sie zukommen sollten jetzt, dass sie wissen sollten, dass Gott derjenige ist, der der Unveränderliche bleibt. Wenn ihr mal überlegt, was sich in eurem Leben nicht ändert, was sind das eigentlich für Dinge oder für Umstände? Meistens sind es Menschen, die an unserer Seite sind, die sich nicht ändern. Aber es gibt eigentlich keinen Menschen, der unser ganzes Leben lang mit uns geht. Sondern hoffentlich gehen manche Menschen große Abschnitte mit uns mit. Aber hier in Vers 14 macht Gott deutlich, dass er der Ewige und Unveränderliche ist, der durch alle Veränderungen mit seinem Volk gehen wird. Haltet euch vor Augen, dem Herrn, euren Gott, gehören der Himmel und alle Himmelswelten, die Erde mit allem, was da drauf ist. Eure Vorfahren aber wandte der Herr seine besondere Liebe zu. Er wählte euch ihre Nachkommen aus allen Völkern aus und machte sie zu seinem Volk, wie ihr es bis heute seid. Gott, der Schöpfer der Erde, derjenige des Himmels und der Erde, der von Anfang an da war, er ist derjenige, der mit dem Volk damals und auch mit dir das ganze Leben mitgehen will. Was für ein wahnsinniges Geschenk. Schon vor 3000 Jahren war dieser Text da und wurde dem Volk Israel zugesprochen. Und auch dann, wenn wir alle nicht mehr sind, wird Gott, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist, wird dieser Text zu Menschen sprechen. Gott ist der Unendliche, derjenige, der von Anfang an da ist. Und ich finde das unheimlich schön, beruhigend, ermutigend, an einen Gott zu glauben, der die ganze Geschichte kennt und der von Anfang an da war. Wie gut ist es, wissen zu dürfen, dass es einen Schöpfer gibt, der sich das Ganze ausgedacht hat und der auch heute noch da ist. Wie gut zu wissen, dass er seinem Volk sagt, ich habe euch aus Liebe erwählt. Das Volk Israel war kein besonders imposantes Volk. Das hat es in der Geschichte immer wieder gezeigt, immer wieder bewiesen. Aber es war ein Volk, das Gott besonders lieb hatte, das er auserwählt hat. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist in der Bibel, wenn von Erwählung die Rede ist, dass immer Gott dann deutlich macht, ich habe dich gewählt, ich habe dich auserwählt, weil du mir wertvoll bist, weil ich dich einfach lieb habe, so wie du bist. Und das gilt für jeden, der heute hier ist. Das ist manchmal nicht nachzuvollziehen, aber das ist eben Liebe. Das ist eben unser Gott, der uns liebt, so wie wir sind, nicht aufgrund unserer Leistung. Er ist derjenige, der uns ausgewählt hat. Und er ist derjenige, der immer wieder Rettung geschenkt hat. Bei all dem, was sich verändert hat über den Lauf, im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, war es auch nur nötig, dass Gott sich immer wieder neue Rettungsaktionen überlegt hat. Und die größte Rettungsaktion war im Alten Testament, war das die Rettung aus Ägypten, die Rettung aus dieser Weltmacht, aus dieser Übermacht Pharao in Ägypten mit dem großen Heer, mit der Überlegenheit, dass er dieses kleine Volk gerettet hat. Aber das noch größere Rettungswunder ist das, was wir gleich im Abendmahl auch noch feiern werden, erinnern werden, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, auf diese Erde gekommen ist, dass er für dich und für mich gestorben ist am Kreuz. Und die Geschichte von Jesus macht etwas deutlich von Gott, was für viele, die Gott für einen Begriff halten oder ein Prinzip gar nicht denkbar ist, nämlich dass Gott aus Liebe sich für dich und mich verändert hat, dass er Mensch geworden ist. Dass Veränderung nicht nur etwas ist, was wir Menschen erleiden, sondern dass Veränderung etwas ist, was Jesus Christus selber aus Liebe für dich und mich erlitten hat. Und er kennt alle Emotionen und alle Gedanken, die damit zusammenhängen. Er hat es gemacht, um dich und mich zu retten. Und er ist derjenige, der sein Wort gegeben hat an seine Jünger. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das Buch der Bibel ist voller Verheißungen, auch hier beim Volk Israel. Mose erinnert das Volk nochmal daran, dass es ein kleiner Haufen war, als sie nach Ägypten gegangen sind und dass Gott es sehr gesegnet hat und sie zu einem großen Volk gemacht hat. Und wenn ich an manche Veränderungen denke, die vor mir liegen und wo ich mich frage, sage ich mal, Reinhard, wie wird das so wohl werden? Wird es gelingen? Wirst du es hinbekommen? Wird Gott treu sein? Dann denke ich manchmal an die vielen Beweise, wo Gott in der Vergangenheit schon sein Wort erfüllt hat, gehalten hat. Und vielleicht kennst du das auch. Beispiele, wo du erlebt hast, Gott hat Gebet erhört. Beispiele, wo du erlebt hast, er hat wirklich hindurchgetragen. Und das ist das Schöne, finde ich, wenn man älter ist, wird und wenn man länger mit Jesus erlebt hat. Ich kann schon unheimlich viele Geschichten davon erzählen, wie Gott wirklich Wort gehalten hat. Da kann ich jede Menge zu erzählen. Das Komische ist nur manchmal, dass bei jeder neuen Situation es mir heute auch immer noch mal immer so geht, dass ich denke, und wird er es wirklich wieder tun? Ist er wirklich auch beim nächsten Mal noch treu? Obwohl ich das so oft erlebt habe. Es ist so ein bisschen wie geistliche Demenz, so ein bisschen, ne? Dass man das irgendwie einfach verdrängt, aber er hat doch so oft schon geholfen. Und Die Bibel, dieses alte Buch mit diesen alten Geschichten, erinnert uns daran, dass Gott zu Menschen damals und zu Menschen heute, dass er in Treue zu ihnen steht und sie auf ihrem Weg begleitet. Und dass er selber keine Veränderung scheut. Und ich glaube, liebe Freunde, die Veränderung vom Himmel auf diese Erde zu kommen, war so ziemlich die größte Veränderung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Er hat es gemacht aus Liebe zu dir und mir. Und er wird mit dir gehen, durch alle Veränderungen, die vor dir stehen, vielleicht in der kommenden Woche. Er wird dich nicht alleine lassen. Und meine Bitte ist, schau nicht auf das Äußere, sondern schau auf das Herz, auf dein eigenes Herz. Dass es bei diesem Jesus Christus bleibt, der selbst die größte Veränderung auf sich genommen hat, um nah an deinem Herzen zu sein. Amen.